Der Text für die heutige Predigt kommt aus dem Epheserbrief. Und dort die Verse 1 bis 10. Ein Text, den Dorothea sich erbeten hat. Vielleicht, weil der Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 8 neugierig gemacht hat. Der Wochenspruch lautet: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und dann kam die Idee, diesen Abschnitt einmal zum Thema einer Predigt zu machen. Dieser Text ist auch kein normaler Perikopentext. Das heißt, er taucht in der Predigtordnung der evangelischen Kirchen sonst nicht auf und wird selten bepredigt. Bei der Vorbereitung merkt man auch warum, weil bei der Frage der Umsetzung und der Bedeutsamkeit für das, was uns im Hier und Jetzt betrifft, gibt es einfach wenig Material. Der Blick geht eher in die Vergangenheit. Wobei der Blick in die Vergangenheit dann zumindest schon erste Urlaubsgefühle auslösen kann, denn er führt nach Ephesus, einer wunderschönen Stadt in Kleinasien in der heutigen Türkei. Ich lese einmal diese Verse 1 bis 10 und dann versuche ich ein bisschen einzuführen in das Szenario der damaligen Zeit. Euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und eure Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das also Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Der Epheserbrief ist ein gar nicht so ganz leicht zu greifender Brief. Er wird geschrieben sein gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und es gibt viele Hinweise dafür, dass dieser Brief gar nicht direkt aus der Hand von Paulus geschrieben ist, sondern von einem Paulus-Schüler. Und die Hinweise, die das belegen, sind deutlich größer als die Hinweise, dass Paulus selbst ursprünglich diesen Brief geschrieben hat. Es ist eine Situation, in der deutlich ist, dass die Gemeinde, die sich in Ephesus gebildet hat, bereits eine Geschichte hat. Dass diese Gemeinde in die Jahre gekommen ist und viel erlebt in dieser Stadt und damit auch herausgefordert ist, Positionen zu beziehen. Ephesus ist in der damaligen Zeit eine der größten Städte, die es gab. Und wer gewohnt war, dass ein Dorf, eine Stadt aus 100 bis 500, vielleicht sogar mal 1000 Einwohnern bestand, was so damals so die übliche Größe war von Städten, so wenn es 1000 war, dann war das schon eine große Stadt, der wurde in Ephesus überrascht. Wer nach Ephesus kam, erlebte zwei Dinge. Auf der einen Seite eine riesengroße Menge an Menschen, nämlich damals bereits mehr als 100.000 Einwohner. Und er erlebte eine Stadt, die unglaublich schön war. Ephesus war gebaut aus hellem Marmor und ganz große Bereiche der Stadt waren wirklich absolut traumhaft. Vielleicht vergleichbar, wenn man etwas Heiles sucht, mit dem man es vergleichen könnte, wer einmal in Dubrovnik war. Und in Dubrovnik die Altstadt gesehen hat, wird sicherlich beeindruckt gewesen sein von den unendlich langen Straßen aus Marmor, den Häusern, die farblich genau abgestimmt im gleichen Ton kommen. Und wer in Dubrovnik dann einmal von der Stadtmauer aufs Meer geguckt hat, wird nämlich festgestellt haben, wie schön es ist, eine solche Stadt am Meer zu erleben. Ephesus lag damals am Meer. Und erst Jahrzehnte, Jahrhunderte später erhob sich das gesamte Gebiet so sehr, dass der Hafen versandete und Ephesus damit seine Hauptlebensader verlor, nämlich den Handel übers Mittelmeer. Es gab einen Weg über Land, Und ansonsten war Ephesus einer der wichtigsten Handelshäfen im ersten Jahrhundert. Und dann stellt man sich mal vor, wie man so als Kaufmann erlebt, dass man merkt, der Hafen wird immer flacher. Das Wasser wird immer flacher. Man fängt an auszubuddeln und nachzubuddeln. Und dann merkt man, dass innerhalb von 20, 30 Jahren tatsächlich das gesamte Land sich um bis zu 10 Meter gehoben hat. Etwas, was wir uns kaum vorstellen können, aber in der Region relativ üblich. Es gibt keinen Hafen mehr. Und eine gesamte Stadt wurde auch dann innerhalb weniger Jahrzehnte eine Ödnis. Ein Vorteil hat das Ganze. Wer die Gelegenheit hat, nach in die Türkei zu fahren und wer dort die Gelegenheit hat, nach Kuschadasi zu fahren, ist nicht weit weg von Ephesus. Es lohnt sich, einen Besuch zu machen, um zum Beispiel eine wunderbare Bibliothek zu sehen, von der nur noch vorne die Fassade steht. Oder die ersten öffentlichen Latrinen zu sehen, wo man in 20er-Reihen nebeneinander sitzen konnte und sich fröhlich grüßen konnte, wenn man seinen Geschäften nachging. Öffentlich, das war damals Luxus pur. Oder wie wäre es mit dem Besuch eines Amphitheaters, in dem sage und schreibe 25.000 Menschen Platz hatten. Also keine Erfindung der Neuzeit, sondern damals schon ganz bekannt. 25.000 Leute, und wenn man unten in diesem Amphitheater steht und dort einen Satz spricht und ein anderer ist oben in der letzten Reihe, wird man diesen Satz perfekt verstehen können. Und in diese Stadt hinein, eine wunderschöne Hafenstadt, die wirklich viel Reichtum zu bieten hatte, in diese Hafenstadt war Paulus gegangen als Missionar. Und er hat sich in diese Stadt verliebt. Vom ersten Tag an, er macht daraus kein Geheimnis, dass diese Stadt auch seine Leidenschaft war, in der er gerne gelebt und gearbeitet und auch missioniert hat. Und er hat eine Gemeinde gegründet. Eine Gemeinde, die gar nicht so ganz einfach war im Kontext, denn in dieser Stadt waren noch andere Strömungen, die ganz wichtig waren und in der es eine christliche Gemeinde schwer hatte. Zum einen machte Paulus das, was er immer machte. Er ging in eine Synagoge. Die gab es in Ephesus. Und in Ephesus konnte er genauso wie überall anders von dem Recht Gebrauch machen, dass Besucher predigen dürfen. Und so hat er dann immer wieder alttestamentliche Zitate genutzt und diese weitergeführt. Und gesagt, dass dieser Christus, dieser Jesus Christus die Antwort ist auf die offenen Fragen des Alten Testamentes. Und übrigens, ein beliebter Zitatsatz aus dem Alten Testament, aus dem Umfeld, das sind die Kinder des Zorns. Etwas, was in diesem Text auch auftaucht. Dass nämlich im Alten Testament immer wieder die Propheten darauf hinweisen, dass das Volk Israel am Willen Gottes vorbeigelebt hat. Und dass die Kinder der Liebe zu Kindern des Zornes Gottes wurden, weil sie nicht taten, was sie tun sollten. Und er hat eine Gemeinde gegründet. Eine alternative Gemeinde. Die Juden fanden das gar nicht nett. Die haben ihm mehrfach nach dem Leben getrachtet, aber als römischer Bürger konnte er tatsächlich diese Situation aushalten und überleben. Aber viel schwieriger war mit Sicherheit eine andere Front, gegen die er zu kämpfen hatte. Eine, die man in der Stadt überall sah, und da sehen wir jetzt mal ein Bild, denn diese Stadt war berühmt berüchtigt für Götzenfiguren. Es gab eine riesengroße florierende Industrie, die fürs gesamte Mittelmeer gearbeitet hat und Artemis-Statuen hergestellt hat. Man weiß sich nicht ganz zu sagen, ob das, was der jungen Frau da um den Bauch hängt, also nun weibliche Anteile sein sollen oder ob das eher Stierhoden sein sollen. Auf jeden Fall ultimativ Fruchtbarkeit. Das ist das Thema, das dahinter steht. Und diese Artemis-Figuren waren im gesamten Mittelmeerbereich hochbeliebt. Als Götzenfiguren gehörten die zu jedem guten, normalen Haushalt und wurden dort dann auch mit großer Freude genutzt. Und diese Industrie ging fast kaputt, weil so viele Menschen Christen wurden. Und die Nachfrage nach diesen Artemis-Figuren drastisch einbrach. In der Apostelgeschichte können wir dann nachlesen, dass sich die Händler dieser Artemis-Figuren zusammenrotten in diesem riesengroßen Amphitheater und 2 Stunden lang geschrien haben, groß ist Artemis, und gegen Paulus gewettert haben. Und das gehen wir ruhig zum zweiten Bild. Das war der Tempel der Artemis. Und wenn man sich das mal anguckt, dann würde ich sagen, imposant, ne? Ein so großer Tempel mitten in Ephesus, von dem leider nichts mehr über ist, außer kleine Reste, aber sie lassen erahnen, was für eine gewaltige Anlage das gewesen ist. Der weiß, wie es einem Apostel gegangen sein muss, der mit der Idee kommt, ich gründe eine neue Kirche. Ich gründe eine neue Kirche. Und er kommt nach Ephesus, er kommt in eine Stadt hinein, in der ein solcher Kult zu finden ist und tausende von Menschen davon leben, Artemis-Statuen zu machen und in der unter anderem auch ein solcher Tempel ist. Wie Markus Paulus gegangen sein, als er als Besucher das erste Mal in diese Stadt hineinging, in diesen Tempel hineinging und sich diesen riesengroßen, wunderbaren Tempel angeguckt hat und sich gefragt hat, na, und wie wird das mit meiner Botschaft, die ich zu predigen habe? Wird es da auch solche Tempel geben? Ja, was meinen wir denn, wie Paulus überhaupt auf die Idee gekommen ist, auch in seinen Briefen das Bild des Tempels zu nehmen, als Wohnort des Heiligen Gottes in uns? Korintherbrief. Natürlich durch die Erfahrung von wunderbaren Tempelgebäuden, die übrigens im Sommer auch dadurch sehr schön waren, dass sie kühl waren. Das heißt, man konnte dort in der Hitze einfach einen Ort aufsuchen, der auch im Sommer kühl war. Ja, die ersten fangen schon an zu wedeln hier im Gottesdienstraum, ne? Wir haben keinen Tempel. Aber für die Menschen war das ein wunderbarer Ort. Übrigens hatte dieser Artemis-Kult eben auch für viele sehr interessante Anteile, weil es tatsächlich also auch diese Regelung gab der freizügigen sexuellen Kontakte, die dann auch noch religiös, spirituell untermauert wurden. Das heißt, wenn man an der Stelle Fruchtbarkeitsgöttinnen hatte, gab es eigentlich in allen Kulten dieser Art damals also auch dann Tempeldienerinnen, die als sogenannte Hierodulen Männern zur Verfügung standen, die sich an ihnen erfreuen konnten und man erwartete hinter eine angemessene Spende, die man dem Tempel zukommen ließ. Das heißt, es war völlig selbstverständlich für tausende von Männern, dass man am Wochenende mal wieder in den Gottesdienst ging, ne? Mit einem hohen Grad an Attraktivität, so. Und es war gesellschaftlich legitimiert, dass eben auch die Männer dann einfach dann in den Artemis-Tempel gingen und in einem der vielen, vielen Nebenräume sich erfreuten und der Artemis ihr Opfer brachten. Das ist ganz schön schwer, gegen eine solche Religion anzukämpfen, die so seit Jahrhunderten etabliert, finanziell wirklich etabliert und einfach außerordentlich lustvoll vieles legitimiert, was manche Männer sich dann eben so wünschen. Das war die eine Front, gegen die Paulus zu kämpfen hatte. Eine zweite gibt es auch noch. Und ein drittes Bild, aber vorher noch einmal, um mal zu sehen, wirklich, wovon wir reden, wenn wir von Ephesus reden. Die oberen Terrassen, Sitzplätze sind nicht mehr vorhanden. Aber es ist einfach imposant, wenn man einfach mal eine Stadt wahrnimmt, nur anhand ihres Amphitheaters, mit 25.000 Menschen, die dort Platz haben. Und das waren eben aber auch Punkte, die Paulus gesehen hat, wo Paulus einfach auch nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch eine ganze Stadt im Blick hatte und wirklich ganz klar das Ziel hatte, ich will in dieser Stadt eine christliche Kirche gründen. Ich will, dass Menschen hier etwas erfahren von Jesus Christus. Und vielleicht hat er auch geträumt, dass einmal ein solches Amphitheater auch der Ort der Predigt sein könnte. Das wiederum war damals nicht erlaubt, nur für öffentliche Versammlungen. Aber er hat in dieser Stadt gewirkt. Er hat in diesem Amphitheater gesessen. Und die Stadt mit all ihren Menschen immer wieder beobachtet. Und die Erfahrungen in dieser Stadt sind in seine Predigten und in seine Theologie eingeflossen. Eine andere Front, gegen die Paulus zu kämpfen hatte, das war nicht die Freizügigkeit, die es unter dem Artemis-Kult gab, und die Wirtschaftlichkeit, sondern das war ganz im Gegenteil die Form von Kasteiung, die viele Menschen in der damaligen Zeit lebten. Im ersten Jahrhundert gab es eben neben diesem sehr üppigen Artemis-Kult auch eine Gegenbewegung, die nennt sich Gnosis. Und in dieser Gnosis gingen Menschen davon aus, dass wir als Menschen kasteit sind und im Prinzip nichts mehr von Gott in uns wohnt, als ein kleiner göttlicher Funke eingeschlossen in stinkendes Fleisch unseres Körpers. Jedenfalls, das ist das Endziel. Am Ende wird nämlich Verwesung uns ereilen. Und alles, was von uns bleibt, ist der kleine göttliche Funke. Und die Menschen, die dieser Gnosis anhingen, waren Menschen, die sehr leibfeindlich waren, die Sexualität und Freuden des Lebens überhaupt nicht zusprechen wollten, sondern ganz im Gegenteil, radikal hungerten, radikal alle Gelüste versuchten loszuwerden. Immer in der Hoffnung, dass dadurch der kleine kosmische Funke, der göttliche Funke in ihnen frei werden würde und sich wieder vereint mit dem Kosmos. Für diese Menschen gab es kein höheres Ziel, als dass der eigene Leib möglichst schnell zerfallen möge, denn dann wird das Gefängnis geöffnet Und das, was an kosmischen Funken in mir ist, wird wieder vereint mit dem Weltgeist, mit dem Weltgott und kann hinaufsteigen in diese höheren Sphären. Das waren die Extreme. Also eine Triade, wenn man so will, von Ansichten und Einsichten, nämlich auf der einen Seite Artemiskult, auf der anderen Seite jüdische Religion mit auch ganz klarer Gesetzesreligion und Werkesgerechtigkeit und dann als drittes diese Welt der Gnosis. Und in diese Welt hinein gründet Paulus eine christliche Kirche. Wir wissen nicht, wie groß sie ist. Wir dürfen davon ausgehen, dass es mehrere hundert Mitglieder gewesen sein könnten. Und den Text, den wir heute haben, der lässt sich mit seinem Ort im Leben relativ gut festmachen. Es war nämlich ein Text für die Neophyten. So nennt man diese, die sich taufen lassen. Und dieser Text, den wir haben, vor allem ab den Versen 4 folgende, ist relativ deutlich ein liturgischer Text. Ich lese nochmal die Verse 1 bis 4 und dann auch nochmal nach einer kleinen Pause die anderen und dann merken wir vielleicht auch den liturgischen Anklang. Euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und eure Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Nur als kleine Erinnerung, das eine ist Tod durch Übertretungen. Parektoma steht da. Das sind tatsächlich lästliche Sünden. Und dann steht der zweite Begriff, nämlich dann tatsächlich Amartia. Und das ist eine so große Sünde, eine so große Schuld, die einen Menschen vom anderen unendlich trennt. Oder eben auch Menschen von Gott. Begriffe, die jeder Jude sofort zu deuten wusste, weil die ganz bekannt waren. Das zweite, was dann kommt, entspricht der damaligen Zeit. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Die Menschen damals gingen davon aus, in einer Art von Apokalypse, dass es Dämonen gibt, dass es Geister gibt, dass es böse Geister gibt, die in der Luft leben, die in den Himmeln leben. Das war damals völlig normale Sicht der Dinge. Und selbst die Anhänger der Artemis gingen davon aus, dass es solche Luftdämonen geben würde und die auch gefährlich sind. Ob Juden oder Griechen, da waren sie sich einig, das hat man damals so gesehen. Unter ihnen haben auch wir alle eins unser Leben geführt. Und jetzt kommt nämlich der kleine Seitenhieb in Richtung Artemis. In den Begierden unseres Fleisches. Das ist also nicht die Frage, esse ich Lamm, esse ich Rind, esse ich Schwein, sondern das meint schon Fleischeslust. Den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches. Aber auch an der Stelle hören natürlich die asketischen Gnostiker auch erstmal eine Bestätigung für ihre Sicht der Dinge. Ne? Und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Und jetzt, das, was dann einen deutlich liturgischen Charakter hat. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden und er hat uns mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Wenn man einen solchen Satz verstehen will, dann muss man eine Stadt wie Ephesus erlebt haben, die vor Reichtum strotzt. Und dann wird man auch merken, wo Paulus dieses Bild her hat. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Denn was dieser Stadt fehlt, ist nicht Reichtum im materiellen Sinne, nicht einmal Reichtum in Ideologien, auch die sind reichlich vertreten. Aber was dieser Stadt fehlt, und diesen Ausdruck, den finden wir immer wieder im Epheserbrief, das ist das Überschwängliche, das Überreichliche, was einfach zu einer solchen protzigen, reichen Stadt gehört. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und das macht Paulus deutlich, dass diese Menschen, mögen sie noch so fröhlich sich der Artemis-Religion hingeben oder als Gnostiker ihren Leib kasteien, dass eines sie eint, nämlich spirituell gesehen waren wir tot und sind erst mit Christus lebendig gemacht worden. Das hat keine andere Religion verkündet. Weder Judentum, noch Gnostiker, noch andere Kulte. Dieses ist etwas, was zutiefst eine christliche Botschaft bedeutet. Dass es etwas gab in uns, das war getrennt von Gott. Da gab es keine Möglichkeit der Verbindung. Und erst durch Christus ist eine Verbindung möglich geworden, die uns wieder zum Leben bringt. Aus Gnade, sagt Paulus, seid ihr selig geworden. Und er hat mit uns auferweckt und eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Und das geht dann noch einmal auch gegen die Gnostiker, weil die kennen zwar einen spirituellen Funken, aber da lebt nichts weiter, da ist keine Individualität, da ist kein kommendes Reich. Und für die Juden ebenso, für die Juden, die dort in Ephesus leben, ist mit dem Tod Schluss aus vorbei. Und Paulus macht deutlich, Leute, da kommt noch was. Das, wovon wir reden, ist nicht vorbei, wenn wir sterben, sondern das, wovon wir reden, hat eine Zukunft, die über dieses Leben hinausreicht. Und dann noch einmal, um dann zu erzeigen, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Und dann der Querschuss gegen die Gnostiker. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und da waren tausende von Menschen in dieser Stadt als Gnostiker, die haben ihren Leib kasteit. Die waren fast wie Mönche. Die waren überall in der Stadt zu sehen und hielten sich für spirituell, für geistlich reife Menschen. Durch ihr eigenes Handeln. Und Paulus macht ganz klar deutlich, dass es weder bei den Juden funktioniert, durch das Handeln, noch bei den Gnostikern, sondern dass das, was seine Religion, seinen Glauben ausmacht, für den er steht, das geschieht aus Gnade. Da sind wir nicht die Aktiven, sondern da war jemand anders für uns aktiv. Jesus Christus. Damit sich keiner von sich aus rühme. Etwas, was in dieser Stadt eben oft passiert ist, wo viele Menschen geachtet wurden, aber sich selber auch gezeigt haben als fromme Menschen und sich gerühmt haben ob ihres Lebenswandels. Paulus macht deutlich, dass was Neues kommt. Und der Ort, an dem es am allermeisten bedeutsam zutage tritt, das ist die Taufe. Die Taufe damals als ganz klarer Punkt des Übergangs von einer Welt in eine andere. Von einer Religion in eine neue. Und an dieser Phase, an diesem Punkt christlicher Existenz hat die Gemeinde Liturgie entwickelt. Sie haben immer wieder dann gleiche Worte weiterentwickelt und bei der Taufe gesprochen. Mal die Täuflinge, mal die Gemeinde. Auch wir haben ja eine Art Taufliturgie, auch wir haben Tauffragen, die die Täuflinge direkt vor der Taufe, vor der Gemeinde noch einmal auch dann sprechen. Jede Kirche hat diese Art von Tradition. Paulus selber hat dies in der ersten Gemeinde dort in Ephesus mitbewirkt. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden und er hat uns auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das ist der liturgische Text, der hier eingebaut ist. Ein Text, der geglaubt werden will, der gesprochen werden will, in einer Situation, wo Menschen ganz unterschiedlich abbiegen können. Ein Text, der nach 2000 Jahren, hier fast alt ist, immer noch ins Leben finden will von Menschen, die sagen, ich glaube, ich bekenne, Egal wie heute unser Umfeld aussieht, ich bekenne mich zu diesem einen Gott in seinem Sohn, Jesus Christus.